Hallo, ich bin die Friederike und ich war ein Jahr in Rumänien. Das ist jetzt schon wieder ein Jahr her, dass ich zurückgekommen bin. Und genau, ich habe dieses Jahr auch gesagt, ich will mein Leben Gott geben und gehe in ein Land, um anderen Menschen zu dienen, wo auch viele Menschen Gott noch nicht kennen. Ja, und neben ganz viel Schönem, was ich in dem Jahr erlebt habe, war auch viel Schwere dabei. Eins, was besonders schwer war, war das Verhältnis zu meinem Chef. Also am Anfang war alles okay und dann wurde es immer schwieriger im Sinne von, ich habe mich überfordert gefühlt mit den Aufgaben, die er mir gegeben hat und verschiedene Ansprüche, die er gestellt hat. Und das ging nicht nur mir so, sondern auch vielen anderen Mitarbeitern. Und wir haben oft drüber geredet und das Verhältnis hat sich immer mehr, oder das Problem hat sich immer mehr zugespitzt. Und ich habe auch gemerkt, dass es mich innerlich sehr mitgenommen hat und ich immer mehr auf Abstand gegangen bin und auch sehr negativ war in den Dingen, die ich getan habe. Und ich hatte eine gute Freundin gefunden, mit der ich viel geredet habe, was mir auch geholfen hat, Dinge zu reflektieren. Und dann gab es zu einem Punkt, wo es zum Gespräch mit dem Chef kam und ich war vorher so fertig und dachte, eigentlich kann da nichts mehr Gutes draus werden. Ich weiß nicht, wie ich das irgendwie noch irgendwie besser machen soll. Und das war ein Moment, wo ich mit der Freundin zusammen nicht mehr darüber geredet habe, was die Probleme sind, sondern wir haben uns zusammen hingesetzt und gebetet. Sowohl vor und nach dem Gespräch und ich habe gemerkt, wie Gott mir eine unglaubliche Ruhe geschenkt hat, während des Gesprächs und auch danach. Die Dinge waren nicht unbedingt alle geklärt und schön, aber ich konnte es annehmen und ich war so dankbar, dass ich mit der Freundin ins Gebet gegangen bin und habe davon ein Riesengeschenk von Gott bekommen, dafür, dass ich nicht weiter mit ihr einfach nur über die schlechten Sachen geredet habe. Ja. Amen.
Über den Feigenbaum aus Markus 11. Als sie am nächsten Tag Bethanien wieder verließen, hatte Jesus Hunger. Da sah er von Weitem einen Feigenbaum, der schon Blätter hatte. Er ging hin, um zu sehen, ob auch Früchte an diesem Baum waren. Doch er fand nur Blätter daran. Es war allerdings nicht die Zeit der Feigen. Da sagte Jesus zu dem Baum, nie wieder soll jemand von dir Feigen essen. Das hörten auch seine Jünger. Weiter in Vers 20. Früh am nächsten Morgen kamen sie wieder an dem Feigenbaum vorbei und sahen, dass er bis zu den Wurzeln verdorrt war. Da erinnerte sich Petrus an Jesu Worte und rief, Rabbi, sieh nur, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Jesus erwiderte, habt Glauben an Gott. Ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg hier sagt, heb dich empor und stürze dich ins Meer, und wenn er dabei in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, das, was er sagt, geschieht, wird es eintreffen. Darum sage ich euch, wenn ihr betet und um etwas bittet, dann glaubt, dass ihr es empfangen habt. Und die Bitte wird euch erfüllt werden, was immer es auch sei. Und wenn ihr beten wollt und etwas gegen jemanden habt, dann vergebt ihm, damit euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen auch vergibt. Diesen Text las ich letztes Jahr, während wir unsere Tochter in Rumänien besuchten, weit weg von unserem Garten. Dort steht ein großer Feigenbaum, der jedes Jahr viele Feigen trägt. Mich ließ dort die Frage nicht los, ob er jetzt, da er auch noch keine Blätter hat, trotzdem schon diese Fruchtknoten getrieben hat. Oder müsste er auch verdorren, wenn er nicht hat? Wieder zu Hause musste ich gleich nachschauen. Und ja, er hatte es, wie es normal ist, diese Fruchtknoten vor den Blättern getrieben. Aus denen dann im Sommer hin viele leckere Feigen wurden. Dieser Vergleich, den Jesus hier von Glauben und Feigen macht, hat mich nicht mehr losgelassen. Ich wollte dies in einem Bild darstellen. Parallel dazu war ich schon länger auf der Suche, wie ich die Jahreslosung für dieses Jahr bildlich umsetzen konnte. Ist da nicht der Feigenbaum, der so toll aussieht, der so dasteht, voll von Blättern, aber ohne Feigen, ohne Früchte? Ist er nicht ein Bild für meinen Glauben an Gott? Dieser Vergleich hinterfragt mich, meinen Glauben. Ist mein Glaube wirklich wahrhaftig, tiefgehend, durch und durchgehend, dass er Frucht bringt? Oder ist da nach außen mehr Sein als Schein? So passt dies letztlich auch zur Jahreslosung für dieses Jahr aus Markus 9. Wir hören es nachher noch genauer, wo Jesus zu einem Vater eines kranken Jungen sagt: Wenn es dir möglich ist, sagst du, für den, der glaubt, ist alles möglich. Und der Vater antwortet darauf: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ist es nicht oft so, dass wir meinen zu glauben, aber meist ist es doch nur ein Hoffen mit Zweifeln? Wir sind oft, wer weiß wie aktiv und tun alles möglich in der Gemeinde, in der Kirche, in unserer Familie, in unserem Umfeld, wo unser Tun und Handeln nach einem starken Glauben aussieht, aber in Wirklichkeit nur oberflächlicher Aktionismus ist. Das Tragen von wahren Früchten aber fehlt. So wie der Feigenbaum in vollem Blattwerk toll aussieht, aber keine Früchte trägt. Und so sehe ich auch die Jahreslosung für mich. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Als Bitte um einen Glauben an Gott aus einer Sehnsucht heraus nach Gemeinschaft zu ihm. Einen Glauben, der mich in meinem Innersten verändert und neu macht. Dass seine Wünsche meine eigenen werden. Und ich nicht länger mein Leben träume, sondern anfange, seinen Traum für mein Leben zu leben. Ich möchte noch eine kurze Begebenheit oder eine Erfahrung anfügen aus dem letzten Jahr. Ihr erinnert euch, vor 2 Wochen war der 4. Advent. In unserem Dorf machen wir Advent in den Höfen, um aus der Hektik der Adventszeit zur Ruhe zu kommen und den Menschen einen Impuls zu geben zum wahren Sinn und Hintergrund von Weihnachten. Ihr erinnert euch vielleicht, es war eigentlich Dauerregen angesagt. In den Höfen heißt, es findet draußen statt. Wir hatten lange Vorbereitungen gehabt und war sehr, sehr unsicher. Und ich habe es einfach nur vor Gott gelegt. Wenn es dein Wille ist, dann lass es nicht regnen in der Zeit davor und während des Abends. Und auch auf dem Weg zu dem Hof, wo wir die vorletzten Vorbereitungen machen wollten, hatten wir noch den Scheibenwischer betätigt im Auto. Aber das war das letzte Mal. Und dann während des ganzen Abends kein Regen. Erst wieder auf dem Heimweg fing es an zu regnen. Auch da muss ich sagen, ich hatte mehr Zweifeln wie Glauben und kann dann nur anfügen, auch für die Zukunft, hilf meinem Unglauben.
Ich lese aus Markus Kapitel 9, die Verse 14 bis 27 und anschließend Lukas Kapitel 9, Vers 43. Als sie zu den anderen Jüngern zurückkamen, waren diese von einer großen Menschenmenge umringt, darunter einige Schriftgelehrte, die ein Streitgespräch mit ihnen führten. Sobald die Menge Jesus sah, geriet sie in große Erregung. Alle liefen zu ihm hin und begrüßten ihn. Worüber streitet ihr euch denn? Fragte er. Einer aus der Menge antwortete: Meister, ich bin mit meinem Sohn gekommen. Ich wollte mit ihm zu dir, weil er einen stummen Geist hat. Wo immer dieser ihn packt, wirft er ihn zu Boden. Dem Jungen tritt Schaum vor den Mund. Er knirscht mit den Zähnen und wird ganz starr. Ich habe deine Jünger gebeten, den Geist auszutreiben. Doch sie konnten es nicht. Was seid ihr nur für eine ungläubige Generation, sagte Jesus zu ihnen. Wie lange soll ich noch bei euch sein? Wie lange soll ich euch noch ertragen? Bringt den Jungen zu mir. Man brachte ihn, und so wie der Geist Jesus erblickte, riss er den Jungen hin und her, sodass dieser hinfiel und sich mit Schaum vor dem Mund auf dem Boden wälzte. Wie lange geht das schon so mit ihm? Fragte Jesus den Vater des Jungen. Von klein auf, antwortete der Mann. Oft hat der Geist ihn sogar ins Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Doch wenn es dir möglich ist, etwas zu tun, dann hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Wenn es dir möglich ist, sagst du, entgegnete Jesus. Für den, der glaubt, ist alles möglich. Da rief der Vater des Jungen, ich glaube, hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Als Jesus sah, dass immer mehr Leute zusammenliefen, trat er dem bösen Geist mit Macht entgegen. Du stummer und tauber Geist, sagte er, ich befehle dir, verlass diesen Jungen sofort und geh nicht wieder in ihn hinein. Da schrie der Geist auf, riss den Jungen heftig hin und her und verließ ihn. Der Junge blieb regungslos liegen, sodass die meisten dachten, er sei tot. Doch Jesus ergriff ihn bei der Hand, um ihn aufzurichten. Da stand der Junge auf. Alle waren überwältigt von der Größe Gottes. Die Leute waren voller Staunen über alles, was Jesus tat.
Von mir auch erstmal einen guten Morgen und euch allen ein gesegnetes neues Jahr. Seit vielen Jahren lese ich jeden Morgen in meiner Stillezeit in einem kleinen Buch mit dem Titel Termine mit Gott. Als ich mir vor ein paar Wochen das neue Exemplar dort hinten am Büchertisch gekauft habe und die ersten Texte gelesen habe, dachte ich, wow, auf den ersten Seiten, da stehen genau die Bibelstellen, die dich durch das letzte Jahr, die letzten Jahre getragen haben. Und ich dachte, super, darüber kannst du bestimmt dieses Jahr in einem Gottesdienst predigen. Das wird dann aber eine sehr persönliche Predigt. Letzten Sonntag stand ich hier vorne nach dem Gottesdienst mit meiner Frau Kerstin und Freunden zusammen. Da kommt Harald zu uns und mit seinem bekannt breiten Lächeln fragt er, liebe Toni, lieber Kerstin, möchte nächste Woche einer von euch was zur Jahreslosung sagen? Ihr habt bis morgen Bedenkzeit. Kennst du das Gefühl, dass etwas dran ist? Als ich die Frage von Harald mit Ja beantwortet habe, schrieb er, sollen wir uns nicht die Predigt teilen? Okay, dachte ich, wenn zwei das so sehen, jetzt ist Dennis krank geworden, jetzt habe ich die Predigt alleine. Normalerweise stehen hier vorne vor euch Mitglieder der Gemeinde, die Pastoren. Ich stehe hier für eine Gruppe von Menschen, die auch heute Morgen hier ist und die Harald liebevoll Freunde der Gemeinde nennt. Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen, katholisch, freikirchlich, evangelisch wie ich, die in einer Beziehung zu Gott leben oder die auf der Suche sind nach einem Leben mit Gott. Wir alle kommen hierher, weil wir hier einen lebendigen Gottesdienst finden, weil wir hier fast immer eine lebensnahe Predigt hören dürfen, weil dies eine Gemeinde ist, das sage ich ganz ehrlich, der offenen Arme. Wir kommen hierher und werden in den Arm genommen. Und schaut euch um, weil Gottes Geist hier wirkt. Deswegen möchte ich an dieser Stelle, bevor ich loslege, erst einmal Danke sagen. Und ich glaube, ich tue das für all die Freunde der Gemeinde, die hier sitzen, stellvertretend für euer Willkommen heißen hier in der Gemeinde. Jetzt kommt sie, die persönliche Predigt. Ich werde euch nicht Gottes Wort auslegen, wie ihr es gewohnt seid und wie ich es sonst bei einer Predigt mache, sondern euch mit auf eine persönliche Reise nehmen. Und ich beginne noch einmal mit den Worten aus dem Markus-Evangelium. Ich lese sie nach der neuen Luther-Übersetzung. Die Verse 22 bis 24. Und der Vater sprach, Wenn du aber etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns. Jesus aber sagt zu ihm, du sagst, wenn du kannst, alle Dinge sind dem möglich, der da glaubt. Herr, segne du unser Reden und Hören durch deinen guten Geist. Und es endet, sogleich schrie der Vater des Kindes, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und ich frage dich, kannst du die Verzweiflung hören, die darin steckt? Der Vater schrie aus Angst um sein Kind, von einem Geist geschüttelt. Heute würden wir sagen, vielleicht an Epilepsie erkrankt. Wer letzten Sonntag hier war, der hat den Bericht von Anja Nikisch gehört. Am Bett ihres kleinen Sohnes haben sie und Friedhelm gesessen im Krankenhaus und wahrscheinlich ähnlich gebetet. Vielleicht haben sie gebetet, lieber Gott, wenn es dein Wille ist, dann lass unser Kind wieder gesund werden. Kerstin und ich, wir haben mit unserem Sohn Jan Ähnliches erlebt. Existenziell. Existenzielle Not von Eltern. Ich will ja glauben, in Klammern, Zweifel, hilf meinem Unglauben. So ist sie die Bibel, Gottes Wort. Du liest 2, 3 Sätze und sie spricht mitten in dein Leben hinein, mitten in dein Herz. Wie ist das bei dir, wenn du wichtige Entscheidungen in deinem Leben treffen musst? Meine Frau Kerstin und ich, wir beten vor wichtigen Entscheidungen immer. Kann ich empfehlen, ist ein wahrer Schatz für die Ehe. 2002 wurde ich nach der Ausbildung zum Predikanten ordiniert und in den Dienst der Verkündigung der evangelischen Kirche berufen. Zur Ordination bekommt man ein Bibelwort, wie bei der Taufe. Bei mir war es Psalm 32, 8. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Interessanterweise gleich als erstes Bibelwort für den 01.01.2020 in der neuen Ausgabe von Termine mit Gott. Dieses Wort ist mir seit 2002 sehr wichtig geworden. Immer, wenn wir als Familie oder ich persönlich an einer Weggabelung stand, da habe ich über dieses Wort gebetet. Zum Beispiel 2003, da hieß die Weggabelung, entweder werde ich Schulleiter an einer Förderschule oder ich ziehe mit meiner Familie nach Kenia, nach Nairobi und werde dort Leiter vom Regionalbüro der Christoph-Blinden-Mission. 2007 hieß die Weggabelung, entweder ich wechsle in die Schulaufsicht oder ich gehe als Dozent an ein evangelisches Institut hier nach Landau. Solche Entscheidungen trifft man nicht leichtfertig, zumal wenn das Wohl der ganzen Familie damit verknüpft ist. 2007 haben wir alles hinter uns gelassen, unsere Familien, unsere Freunde, unsere Jobs, um hier mit unseren Kindern neu anzufangen. Aber immer in der Gewissheit, dass wir den Weg mit Gott gehen. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Du kennst vielleicht solche Weggabelungen in deinem Leben. Gute Wege. Man muss nur den richtigen finden. Wie bei uns. Bleiben wir bei rheinischem Sauerbraten in der Nähe von Aachen oder ziehen wir in die Pfalz zu uns unbekannten Lebensmitteln wie Saumagen und Fleischknepp? Aber gute Wege. Da fällt das Vertrauen in Gott leicht, oder? Aber was ist, wenn du an einer Weggabelung stehst und die Alternativen sind bedrohlich, existenziell? Dein Kind wird wieder gesund oder es bleibt krank, stirbt vielleicht. Du steckst in einer Partnerschaft oder Ehe und du spürst, dass dich diese Beziehung krank macht. Die Weggabelung heißt, kämpfst du um deine Beziehung oder trennst du dich mit allen Konsequenzen und Unsicherheiten? Und was, wenn du plötzlich an einer Weggabelung stehst und beide Alternativen sehen schlecht aus, dein Vertrauen erschüttert wird? Darfst du dann als guter Christ zweifeln? Ja, du bist sogar in guter Gesellschaft. Lies dir in der Bibel die Geschichten von Mose oder von Petrus durch oder hör dem Vater zu, der mit Jesus spricht. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. In einer anderen Übersetzung, die ich früher als Lehrer immer meinen Schülern vorgelesen habe, heißt es: Ich vertraue ihm ja und kann es doch nicht. Hilf mir vertrauen. 2008, wir waren gerade ein gutes Jahr in der Pfalz, brach bei mir eine sonderbare Erkrankung aus. Nach langem Suchen und 6 Monaten Diagnostik quer durch Deutschland stand die Diagnose Morbus Behçet. Es gibt viele Ärzte bei euch in der Gemeinde. Mein Hausarzt musste erst mal nachschlagen, was das bedeutet. Aber gute Medikamente erlaubten ein fast normales Leben. Ende 2015 dann die Hiobsbotschaft. Die Medikamente müssen abgesetzt werden, die Blutwerte sind zu schlecht. Diese Erkrankung kommt in Schüben mit Durchfall, Hautausschlag, Aften, Kraftlosigkeit. Und ich hatte darüber nun keine Kontrolle mehr. Aber das Rad der Arbeit, des Alltags dreht sich weiter. Du möchtest funktionieren. Dein Fokus wird immer enger, die Kräfte schwinden, aber du merkst es nicht. Oder du willst es nicht merken. Du kämpfst dich durch, Monat für Monat. September 2017 bekam ich zusätzlich eine schwere Bauchspeicheldrüsenentzündung und von jetzt auf gleich standen alle Räder still. Ich war in so viele Projekte eingebunden hier und in Afrika. Wer kümmert sich jetzt um all diese wichtigen Dinge? Im Oktober, Kerstin und ich waren auf einer Wanderung. Keine große Sache, eine kleine Runde. Und plötzlich, nichts geht mehr. Ich kann keinen Schritt mehr weiterlaufen. Der Kreislauf spinnt, keine Kraft. Ich esse alles, was wir noch im Rucksack haben. Vielleicht bin ich ja unterzuckert. Oberhalb des Weges, ein kleines Dorf, eine Gaststätte. Hierhin schleppe ich mich. Eigentlich werde ich von Kerstin dorthin geschleppt. Und sie wandert alleine weiter, um das Auto zu holen. Da sitze ich und wie so oft in solchen Situationen spreche ich mit meinem Gott. Aber da sind nur Fragen. Was passiert da gerade in mir? Hilflosigkeit, Angst und immer wieder dieses Gebet im Kopf: Herr, ich möchte vertrauen. Hilf mir vertrauen. Kennst du das? Da bist du dein ganzes Leben lang mit Gott unterwegs und hast mit ihm so viele Erfahrungen gemacht, auch schwierige. Und plötzlich passiert etwas in deinem Leben, was dich so richtig durchrüttelt. Im November ging ich in Reha und nach den 5 Wochen ging es mir ganz gut. Vor Weihnachten dann der Anruf von meinem Arzt: Sie müssen sofort nach Heidelberg. Man hat etwas gefunden, ich habe einen Termin gemacht, Verdacht auf Bauchspeicheldrüsenkrebs. Jeden Morgen mache ich meine stille Zeit mit den Terminen mit Gott. Mein Büro ist daheim, Homeoffice. Ich sitze an diesem Morgen nach dem Anruf auf meinem Schreibtischstuhl. Vielleicht kennt ihr solche Schreibtischstühle, so ein Chefsessel mit Liegefunktion und orthopädische Rückenlinie, fast wie ein kleiner Thron. Da sitze ich an diesem Morgen und bete. Und irgendwie zieht mich die Last nach unten, bis auf die Knie. Und ich bete: Herr, ich möchte vertrauen. Hilf mir vertrauen. Ich möchte glauben. Hilf meinem Unglauben. Und ich merke, dass dies in diesem Moment genau die richtige Haltung vor Gott ist, auf den Knien. Viele Untersuchungen folgten und viele Menschen haben für mich gebetet. Freunde, meine Männerkleingruppe hier in der Erlebgemeinde, meine Mutter, meine Schwester, beide katholisch, fest im Glauben und starke Beterinnen, meine Frau, Gebet trägt. Du denkst jetzt vielleicht: Bei Jesus und dem Mann und dem Kind gab es ein gutes Ende. Wie ist das bei dir gelaufen? Nun, die Diagnose Krebs wurde ausgeräumt, Gott sei Dank. Mit dem Rest der Erkrankung muss ich leben lernen. Die vorzeitige Pensionierung durch den Arbeitgeber musste ich 2018 annehmen, weil ich zu oft ausfalle. Die Entzündung der Bauchspeicheldrüse ist abgeklungen, zurück blieb eine Insuffizienz. Aber Vertrauen ist in mir gewachsen. Ich kann dir nicht sagen, wodurch. Ein starkes Vertrauen. Nach 33,7 Jahren Arbeitsleben, man hat es mir auf den Monat genau ausgerechnet, in den letzten Jahren immer am Leistungslimit, stehe ich nun am Anfang eines neuen Weges. Im Januar 2019 habe ich mich bei der EKD für den Vertretungspool der evangelischen Auslandsgemeinden beworben. Und im Mai wurde ich für 2 Monate nach Italien entsandt und habe dort in einer kleinen deutschen Gemeinde die Pfarrstelle vertreten. Eine unheimlich tolle Erfahrung. Ich werde dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. In Korinther 10, Vers 13 lesen wir nach einer neueren Übersetzung: Aber Gott ist treu und wird nicht zulassen, dass die Prüfung über eure Kraft geht. Wenn er euch auf die Probe stellt, sorgt er auch dafür, dass ihr bestehen könnt. Wie ist das mit dir? Kannst du darauf vertrauen? Es gibt solche Momente im Leben, da bist du nicht mehr Herr des Handelns. Wenn du gerade so etwas erlebst und Zweifel hast, dann kannst du vielleicht so beten: Herr, ich möchte vertrauen, dass dein Wille in meiner jetzigen Situation geschieht. Hilf mir vertrauen. Oder, wie unsere Jahreslosung es uns zuspricht: Herr, ich glaube, in Klammern, Zweifel ausdrücklich erlaubt, hilf meinem Unglauben. So legt uns Gott sein Wort aufs Herz, wenn wir mit ihm unterwegs sind. Und wie ist es, wenn du Gott noch nicht kennst? Ich habe dir heute Morgen erzählt, welche Worte Gott mir aufs Herz gelegt hat. Augustinus, einer der Urväter der Kirche, betet so: Herr, schenke mir ein Herz für dein Wort und ein Wort für mein Herz. Ich wünsche dir ein Herz für Gottes Wort und du wirst es finden, das Wort für dein Herz. Probier es aus. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.
Wir nehmen Platz. Danke, liebe Musiker, für dieses neue, schöne Lied, das so leicht mitgesungen wird und so einen tiefen Text hat. In unserem Gottesdienstprogramm sind wir bei dem Punkt Hingabe und Sendung. Das heißt, wir beginnen bei unserem Gott, wir beten ihn an, dann werden wir durch sein Wort erneuert und dann geben wir unser Leben hin und Gott sendet uns hinaus in eine Welt, die uns braucht. Und wenn es jetzt um die Hinführung zum Abendmahl geht, dann möchte ich das von unserem Text aus Markus 9 versuchen. Der Herr Jesus kommt mit seinen Jüngern von dem Berg der Verklärung. Die Jünger haben seine Herrlichkeit gesehen, 3 Jünger, Petrus, Jakobus, Johannes. Und dann steigen sie hinab ins Tal. Und dann haben die anderen Jünger, die restlichen Jünger, führen ein Streitgespräch. Habt ihr euch die Frage gestellt, welches Thema das hat? Wir wissen es nicht genau. Es wird wahrscheinlich zum Thema Glaube, Unglaube gewesen sein. Denn der Herr Jesus stellt die Frage: Worüber streitet ihr euch denn? Und dann bricht es aus diesem Vater heraus. Der Toni hat uns von dieser unbeschreibbaren Not des Sohnes gesagt und sagt: Die Jünger konnten nicht helfen. Ein Vater mit seiner ganzen Not. Und er sagt, die Jünger konnten nicht helfen. Und Lukas hat in Lukas 9, wir haben diesen Bericht ja 3-mal in den Evangelien von 3 Evangelisten berichtet. Lukas hat einen sehr spannenden Zusatz, den der Vater gesagt hat: Meister, ich flehe dich an, hilf meinem Sohn, er ist mein einziges Kind. Von der Ursprache des Neuen Testamentes ist das der gleiche Wortlaut wie Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Luther übersetzt, einzig geborenen Sohn gab. Das ist das Wort Monogenes. Dieser Vater schreit, es ist mein einziger Sohn. Und oh ja, der Herr Jesus wird seine Not verstanden haben. Er war selbst der einzige Sohn des Vaters und er wusste, der Vater liebt mich. Und dann sagt Herr Jesus, bringt ihn zu mir. Ich möchte euch Mut machen, bringt eure Nöte zu Jesus. Das ist eine Aktivität, die von uns gefordert wird, so wie der Vater dann den Jungen bringt zu Jesus. Und seht, dann wird die Sache schlimmer. Dieser Sohn war besessen und dann findet hier ein Kampf statt. Und ich möchte euch Mut machen, wenn ihr eure Nöte, eure Anliegen, auch Menschen zu Jesus bringt, auch im Gebet. Es kann sein, dass sich manche Situation zunächst verschlimmert. Und dann ist der Herr Jesus Herr. Er hat einen großartigen Sieg über diese Not, über diese Besessenheit. Jesus heilt, er ist der Herr aller Mächte, aller Dämonen, aller Krankheiten. Er kann heilen. Ja, auch damals hat er nur Einzelne geheilt. Aber diese Wunder, die der Jesus getan hat, deuten auf den Tag hin, wenn er wiederkommt. Und wenn diese Zeit in die Ewigkeit mündet und wenn er der Herr über alles sein wird und wenn es kein Leid und keine Tränen, nichts mehr gibt, was uns belastet. Diese Heilung weist auf die Zeit hin, wenn der Endsieg da sein wird. Und unsere Mahlfeier und auch das Kreuz sprechen von diesem Endsieg. Das sah zunächst nicht wie ein Sieg aus. Das, was am Kreuz geschah, das sah tatsächlich wie eine Niederlage aus. In den Augen der Jünger, sie sagten, wir glaubten, dass er Israel retten wird und dann stirbt er am Kreuz. Und vieles in unserem Leben sieht wie eine Niederlage aus. Deshalb haben wir diese Jahreslosung, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Aber es war keine Niederlage. Es war das Beste, was uns Menschen passieren konnte. Es war für uns gut, dass der Vater es zulässt, dass sein einziger Sohn für uns, für unsere Schuld und Sünde stirbt. Das, was uns so zusetzt. Nichts setzt mir so zu in diesem Leben wie meine eigene Schuld und Unzulänglichkeit und mein Versagen. Es war das Beste, was uns passieren konnte, dass Jesus für uns stirbt und dass der Vater nicht eingreift. Ich möchte euch sagen, der Vater liebt den Sohn und Liebe hat immer mit Mitgefühl zu tun. Immer. Immer wenn wir lieben und Not wahrnehmen, dann leiden wir zutiefst mit. Und zunächst dachten die Kirchenväter der ersten Jahrhunderte, dass Gott kein Mitgefühl hatte und haben kann, denn mitfühlen, das bedeutet ja mitleiden und unfähig zu sein. Aber nein, seht, es gibt ein Mitfühlen in dieser Welt. Sich eins machen mit der Not des anderen und etwas zuzulassen, weil etwas Besseres vielleicht auf uns wartet. Und so hat der Vater im Himmel nicht eingegriffen, als sein Sohn sein Leben für uns gab und dann kommt Heil und Erlösung von diesem Kreuz von Golgatha. Und heute dürfen wir vielleicht die Mahlfeier mal sehr bewusst so erleben, dass wir sagen, alles Leid, all das, was Jesus Christus auf sich genommen hat, es wird einmal, es kommt der Tag, wenn es beseitigt werden wird, wenn der große Sieg vor uns ist. Aber wir dürfen gewiss sein, und das vielleicht mit in dieser kurzen Zeit, 10 Minuten der Mahlfeier, dass Jesus Christus auch mit in unserem Leid ist und mitleidet. Dietrich Bonhoeffer hat diesen Satz gesagt, nur ein leidender Gott kann mithelfen, kann überhaupt helfen. Nur ein leidender Gott. Wegen alles, was sich bewegt in dieser Zeit der Mahlfeier zum Kreuz, bringt deine Schuld zum Kreuz. Wir werden es heute so machen, dass man aktiv wird, dass man die erste Hälfte des Saales kommt vor und nimmt Brot und Wein und die hintere Hälfte, die hat die Tische im hinteren Bereich des Saales. Wir haben am mittleren Tisch glutenfreies Brot für die, die das nötig haben. Wenn du eine Begegnung mit deinem Gott schon hattest, dann komm, nimm Brot und Wein. Und wenn du es heute das erste Mal tust, als ein Ausdruck des Glaubens, Herr, hilf meinem Unglauben, dann tu es. Und freu dich an dem, was er am Kreuz für dich errungen hat. Ich schließe mit 1. Korinther 1, Vers 30, Worte, die von dieser Rettung sprechen. Euch aber hat Gott mit Jesus Christus verbunden, der uns zur Weisheit wurde. Eine Weisheit, die von Gott kommt. Zur Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit, die vor ihm gilt. Und zur Heiligkeit und zur Erlösung. An diesem Heil dürfen wir uns jetzt freuen. Vater, wir danken dir. Du hast mitgelitten, weil du ein Gott der Liebe bist. Da geht es gar nicht anders. Und hast es doch zugelassen, dass dein Sohn von rauen Händen und Menschen zu Tode gebracht wird. Aber es waren wir, unsere Schuld und unsere Sünde. Wir waren mitbeteiligt. Und so danken wir dir, dass du nicht eingegriffen hast. Und dass dort auf Golgatha für uns Menschen, arme, sündige Menschen, eine Erlösung vollbracht wurde, an der wir uns jetzt freuen dürfen. Die uns zutiefst berührt, dass du an uns nicht vorübergegangen bist, dass du uns gewollt hast, auch uns, auch mich. Dafür danken wir dir und du bist für uns Weisheit geworden, Heiligkeit und Erlösung. Dafür beten wir dich an. Amen. Genießen wir die nächsten Augenblicke. Die Musiker werden uns begleiten und wer will, darf mitsingen. Es sind Lieder des Kreuzes und der Auferstehung.